Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ute Meier. Schönen guten Tag. Jahrelang haben zwei Männer auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte Kinder missbraucht. Heute ist das Gerichtsurteil gefallen. Wir berichten gleich darüber. Außerdem erzählen wir die Geschichte eines Vaters aus Sachsen-Anhalt, der verzweifelt versucht, seine Teenager-Tochter aus den Fängen des IS in Syrien zu befreien. Und Schloss Neuschwanstein wird heute 150 Jahre alt, ist Magnet von Touristenströmen aus aller Welt und wir fragen, ob da eigentlich auch mal eine Grenze erreicht ist. Der vielfache Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte gilt als einer der größten Missbrauchsfälle der vergangenen Jahrzehnte. Heute ist vor dem Landgericht Detmold das Urteil gesprochen worden. Die beiden Hauptangeklagten, der 56-jährige Andreas V. und der 34-jährige Mario S., erhielten Haftstrafen von 13 und 12 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper, hat das Verfahren für uns beobachtet. Herr Küpper, die Richterin blieb geringfügig unter dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft. Wie ist das Urteil einzuordnen?
Ich würde schon sagen, dass das Ganze eine Signalwirkung hat. 13 Jahre Haft, anschließend Sicherungsverwahrung, 12 Jahre Haft, dann ebenfalls Sicherungsverwahrung. So lauten ja die Urteile, Sie haben es gesagt, das angeordnete Strafmaß. Das Ganze ist ja deshalb unterhalb der Höchststrafe. 15 Jahre wären ja möglich gewesen. Doch in der Praxis macht dies ja keinen großen Unterschied. Die Vorsitzende Richterin begründete dann auch dieses geringere Strafmaß bei beiden Angeklagten mit deren Geständnissen, die den Opfern eine detaillierte Schilderung der Taten im Zeugenstand erspart habe. Auch seien beide Angeklagten nicht vorbestraft. Dennoch werden sie ja dauerhaft weggesperrt bleiben. Denn Stand jetzt wird es wohl auch keine Revision geben, wie die beiden Verteidiger andeuteten. Und es war eine wirklich sehr eindringliche Urteilsbegründung, die da heute Morgen vorgetragen wurde von der Vorsitzenden Richterin. Knapp eine Stunde hat sie gedauert. Worte wie abscheulich, monströs, widerwärtig reichten nicht aus, das Geschehen zu beschreiben. So fasste sie das Ganze zusammen. Sie haben 32 Kinder und Jugendliche zu Objekten ihrer sexuellen Begierden degradiert und 32 Kindheiten zerstört, hieß es da weiter. Und immer wieder wandte sich die Richterin direkt an die beiden Angeklagten. Es ging ihnen nie um die Kinder, es ging ihnen immer um sich selbst. Die Kammer habe aufrichtige Reue bei beiden nicht erkennen können. Und weiter, das Verhalten der geständigen Täter sei, Zitat, durch nichts zu entschuldigen, sagte die Richterin. Das Leid der Kinder war ihnen gleichgültig.
Andreas V. sind insgesamt etwa 290 Missbrauchstaten zur Last gelegt worden. Mario S. ist wegen 160 Taten verurteilt worden. Um nochmal das Ausmaß zu illustrieren, gibt es Reaktionen auf das Urteil?
Ja, die gab es. Natürlich auch vor Gericht. Die beiden Angeklagten haben mehr oder weniger regungslos das Urteil hingenommen. Andreas V. hat die Richterin völlig unbeteiligt angestarrt. Mario S. die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Jürgen Bogner, der sagte anschließend:
Es war angesichts des Umfanges der Taten, der zahlreichen Taten und der schwersten Taten im Grunde genommen eine hohe Freiheitsstrafe zu erwarten. Und die ist nun ausgesprochen worden und von daher muss man davon ausgehen, dass es sich um eine angemessene Beurteilung, Vorurteilung und angemessene Strafe handelt.
Die nun wohl auch rechtskräftig werden wird. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der sagte wörtlich, das Landgericht habe das mögliche Strafmaß weitgehend ausgeschöpft und damit auch das wichtige Signal gesendet, dass der Rechtsstaat diesen schweren Verbrechen an Kindern hart bestrafe. Für die betroffenen Kinder und ihre Familien sei es wichtig, dass die Urteile jetzt gesprochen wurden und sie wüssten, dass Justiz und Gesellschaft auf ihrer Seite stehen und ihr Leben jetzt wieder sicher sei. Für Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU ist das Ganze ein, Zitat, Warnung an alle Täter. Dies gelte besonders für die Anordnung der Sicherheitsverwahrung. Solche Täter seien eine zu große Bedrohung, als dass man sie nach Verbüßung ihrer Strafe einfach wieder auf freien Fuß lassen könnte. Indirekt widersprach dem zwar der zuständige Oberstaatsanwalt Ralf Vetter.
Ich glaube nicht, dass in solchen Fällen hohe Strafen weitere Täter abhalten. Aber es kann natürlich dazu beitragen, dass die Personen, die mit den Opfern zu tun haben, dass die früher hinsehen und möglicherweise früher erkennen, dass da etwas nicht in Ordnung ist.
Sprich, die Gesellschaft ist nochmal sensibilisiert worden, eben auch durch solche Urteile wie heute.
Herr Köpper, Sie haben gerade eben Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul erwähnt. Der CDU-Mann hat ja schon während der Ermittlungen den Fall zur Chefsache erklärt und auch Konsequenzen angekündigt. Welche sollen das sein?
Nun, das muss sich ja letztendlich in der praktischen Arbeit zeigen. Auch und gerade bei der Polizei ist in diesem Fall ja einiges schiefgelaufen. Schlampige Ermittlungen, verschwundenes Beweismaterial, fragwürdiges Personal, das mitunter nicht qualifiziert war. Also da ist auch bei der Polizei sehr viel schiefgelaufen. Aber eben Herbert Reul hat das Thema, Sie haben es gesagt, zur Chefsache erklärt. Mittlerweile stuft das nordrhein-westfälische Innenministerium beispielsweise Kindesmissbrauch und Kinderpornografie als kriminalpolitischen Schwerpunkt ein. Alle NRW-Polizeibehörden sollen dies tun. Und Reul selbst sagt auch,
dass mehr Polizisten eingesetzt werden für diese Aufgabe, dass die Ausbildungskapazitäten für Menschen, die in dem Bereich arbeiten, erhöht werden, dass die technischen Voraussetzungen total modernisiert und verändert werden, dass wir wollen, dass diese Aufgabe in den Polizeipräsidien nicht irgendwo stattfindet, sondern prominent, dass wir auch sagen, wir müssen darüber nachdenken, dass Räume, wo man Kinder dann vernimmt, anders aussehen müssen als irgendeine Bücherei. Also es gibt ganz, ganz viele solcher Maßnahmen, bis hin zu neuen Personal an dem einen oder anderen Fall. Also ich bin doch sicher, das ist noch lange nicht alles.
Ich kann noch ein bisschen was nennen. Landesweites Controlling soll es geben. Bis 2020 soll eine landesweite Auswerteplattform entstehen. Es gibt mehr Mittel, es soll verdeckte Ermittler geben. Also viele konkrete Maßnahmen, aber auch allgemeinere. Denn innerhalb der Polizei, sollte es das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen angeordnet, soll es jetzt auch einen Wertedialog geben, um sich noch einmal vor Augen zu führen, zu vergewissern, wofür und warum Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihren Job machen.
Und das ganz konkrete Behördenversagen, was man ja beklagen musste, da sind Beweismittel verschwunden, da ist Hinweisen von Zeugen nicht nachgegangen worden. Folgen daraus noch Konsequenzen?
Ja, davon ist auszugehen. Also der große Strafprozess rund um diesen Lüchte-Komplex, der ist jetzt heute zu Ende gegangen, das ist richtig. Aber das machte auch Oberstaatsanwalt Ralf Vetter heute direkt klar, es gibt noch einige offene Verfahren.
Wir haben ja noch ein paar Verfahren gegen Mitarbeiter der Jugendämter und Vereinen, die mit diesen Jugendämtern zusammengearbeitet haben, sowie gegen zwei Polizeibeamte. Da wird überprüft, inwieweit die Hinweise, die an die Jugendämter und an die Polizei gelangt sind, wie diese abgearbeitet worden sind und insbesondere, ob da möglicherweise strafrechtlich relevantes Fehlverhalten passiert ist. Da sind die Ermittlungen voll im Gange und da hoffen wir in den nächsten Monaten auch, die Verfahren abschließen zu können.
Und unabhängig davon wird nun auch die politische Aufarbeitung wohl Fahrt aufnehmen. Dafür hat sich ja ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Landtag von Nordrhein-Westfalen bereits konstituiert, aber noch nicht richtig angefangen zu arbeiten. Und auch das wird nun wohl geschehen.
Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs von Lüchte ist heute das Urteil gesprochen worden. Das war unser Landeskorrespondent Moritz Küpper. Und das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Warum hast du das getan? Diese Frage wird sich Mike Messing, ein Bäcker aus einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt, bestimmt oft stellen. Denn seine Tochter Leonora ging vor 4 Jahren nach Syrien, schloss sich dem Islamischen Staat an. Aus der Ferne bekam der Vater Nachrichten, wie seine minderjährige Tochter sich mit einem ebenfalls deutschstämmigen IS-Kämpfer verheiratete, wie sie 2 Kinder bekam, in Kriegsgebieten lebte und zum Schluss geflohen ist. Heute lebt Leonora in einem syrischen Gefangenenlager und wartet auf eine Entscheidung der Bundesregierung, ob sie nach Deutschland zurückkehren darf. 2 Reporter des Norddeutschen Rundfunks haben den Vater von Leonora über die letzten Jahre begleitet. Volkmar Kabisch, Britta von der Heide und Lena Gürtler berichten.
Hallo Papa, ja, ich versuche euch jetzt ein Sprachnemo zu schicken. Also mir geht's sehr, 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 sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung, sehr groß. Wir haben hier auch keine Sofas, so wie in Deutschland. Wir haben hier so wie so Kissen, so Sitzecken.
Diese Nachricht schickt Leonora ihrem Vater 2015, kurz nach ihrer Ausreise nach Syrien. Der kann es nicht fassen, dass seine Tochter plötzlich eine IS-Anhängerin ist. Vor ein paar Wochen erst hat sie als Funkenmariechen beim Karneval getanzt.
Das ist ein so schlimmes Gefühl. Du bist so alleine, so hilflos, wirklich Mutterseelen alleine und bist so jeglicher Illusion und beraubt. Dein eines Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein. Und finde es auch noch cool.
Insgesamt mehr als 1000 Deutsche, so schätzen es Sicherheitsbehörden, haben sich der Terrormiliz in Syrien angeschlossen. Volkmar Kabisch hat damals zu ihnen recherchiert und ist so auf Leonora gestoßen.
Was sofort in unseren Kopf kam, war, oh krass, das ist, glaube ich, gerade eine Ausreisewelle von jungen Frauen, die sich alleine, also ohne bereits verheiratet zu sein und 7 Kinder zu haben, aufmachen zum Islamischen Staat.
Von nun an begleitet er Mike Messing. Dessen einzige Verbindung zu seiner Tochter ist das Handy. 4 Jahre lang. Schon nach ein paar Tagen in Raqqa ist Leonora verheiratet.
Ich schicke euch auch Fotos von meinem Geschenk von ihm. Ich habe Gold bekommen.
Mit 15 Jahren wird Leonora zur Drittfrau des deutschen Dschihadisten Martin Lemke, alias Nihat Abu Yazir. Der Schweißer aus Sachsen-Anhalt ist im sogenannten Islamischen Staat Geheimdienstmitarbeiter. Leonoras Vater Mike macht ihr keine Vorwürfe. Er will den Kontakt nicht verlieren.
Stand für mich fest, sie hört dort nicht hin. Das ist nicht ihr Land, das ist nicht ihr Krieg. Das ist auf keinen Fall ihr Zuhause. Das ist nämlich hier und wir sind ihre Familie.
Und so chattet er mit ihr, während sie sich mitten im Krieg befindet. Sie berichtet von Bomben, syrischen Brötchenrezepten und den Gräueltaten des IS. Männern in Käfigen und einer Sklavin, die ihr Mann gekauft hat.
Er hat gesagt, da habe ich die gekauft für $800. Ich dachte mir so, $800, das ist nichts. Ich meine, das ist ein Mensch. Sie tut mir so leid. Sie hat blaue Arme. Keine Ahnung, sie sind überhaupt nicht gut mit ihr umgegangen.
Mike, der Bäcker aus Breitenbach, versucht vieles, um seine Tochter dort rauszuholen. Er engagiert in der Türkei Schleuser und muss mit ansehen, wie der Fluchtversuch scheitert. Ein paar Tage später bekommt er die Nachricht, seine Tochter sei tot. Eine Falschinformation. Kurze Zeit später meldet sie sich wieder. Und immer dann bekommt auch der Journalist Volkmar Kabisch die Nachrichten von Mike.
Hier war es so, dass der Fall mich einfach auch als Mensch echt bewegt hat. Und da begann es halt, dass dieses distanzierte Verhältnis leichte Risse bekommen hat.
4 Jahre lang lebt Leonora im Islamischen Staat, flüchtet vor den Angriffen der internationalen Anti-IS-Koalition, bekommt zwischen den Bombenangriffen 2 Kinder und überlebt schließlich die Flucht aus der letzten IS-Enklave. Im kurdischen Flüchtlingslager Al-Haul in Syrien treffen die Reporter die inzwischen 19-Jährige zum Interview.
Meine Zukunft, also ich will unbedingt nach Deutschland zurück zu meiner Familie, schon lange. Und ich will unbedingt Habiba und der kleinen Maria eine gute Zukunft geben.
Sie habe sich vom IS distanziert, sagt sie, und nie für die Terrororganisation gearbeitet. Über ihre Verantwortung für die Zeit beim Islamischen Staat spricht sie nicht. Ihr Vater Mike schon.
Für uns, das ist völlig klar, ist sie nicht nur alleine ein verführtes kleines Mädchen, sondern sie ist genauso auch Täterin. So muss man das einfach sagen und so realistisch sollte man auch sein.
Ob und wann Leonora und ihre Kinder nach Deutschland zurückkommen, hängt von der Bundesregierung ab. Und ob sie dann ins Gefängnis muss, ist auch noch unklar. Ihrem Vater Mike Messing bleibt, wie schon so oft in den vergangenen 4 Jahren, nichts als abzuwarten.
Wenn Sie die ganze Geschichte von Leonora hören und sehen wollen, dann können Sie das zum Beispiel in der ARD-Audiothek tun oder Sie können die ARD-Fernsehdoku sehen, ab heute online unter daserste.de. Waren Sie schon mal am Schloss Neuschwanstein? Ich war zum ersten Mal dort im vergangenen Frühjahr und ich dachte, was Massentourismus angeht, bin ich einiges gewohnt nach Besuchen in Venedig und in Paris. Aber das Touristenaufkommen am Weißen Märchenschloss von Ludwig II., das hat dann doch das noch getoppt. 1,5 Millionen Touristen besuchen das Baumdenkmal jedes Jahr. Und auf der Marienbrücke in der Nähe mit dem weltberühmten Blick aufs Schloss hatte ich Angst, dass sie unter den Touristenmassen in die Schlucht kracht. Schloss Neuschwanstein feiert heute 150-jähriges Jubiläum. Am 5. September 1869 wurde der Grundstein gelegt. Und für unseren Bayern-Korrespondenten Tobias Krone war das Anlass zu der Frage, ob die Besucherströme nicht auch mal an ihre Grenzen gekommen sind.
Die Drehkreuze im Schlosshof klappern. Eine Reisegruppe aus Japan nimmt Aufstellung. Im 7-Minuten-Takt werden hier in Neuschwanstein die geführten Gruppen durchgeschleust. Die zwei Frauen Komiko und Riho haben trotz der Hitze festliches Make-up aufgetragen. Sie lassen sich vom Trubel nichts anmerken. Sie strahlen, weil sie endlich hier sind, im Schloss ihrer Prinzessinnenträume. Die Idee von Cinderella kam von hier. Deshalb bin ich hierher gekommen. Und es ist so schön, wie im Märchen.
Yeah, it's so beautiful.
A fairy tale, like, you know.
Viel Zeit zum Schwelgen bleibt ihnen nicht auf ihrem 7-Tage-Trip durch Europa. Unten auf dem Parkplatz steht schon der Bus bereit, Richtung Schweiz und Paris. Etwas mehr Zeit nimmt sich Manuela Loos aus Hessen. Sie wartet mit Ehemann Thomas, Tickets in der Hand und pochendem Herzen auf ihrer Führung.
Das ist ein Märchenschloss. Das ist einfach ein Märchenschloss mit diesen Türmchen und verwinkelten Stellen. Und schon allein, wenn man es von unten sieht, ist es Wahnsinn. Und ich war vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren mit meiner Tante hier. Da war ich vielleicht 7, 8, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da waren wir auch hier im Schloss und das hat einfach die Liebe zu den Schlössern entdeckt. Und ich habe schon viele Schlösser gesehen, aber Neuschwanstein ist einfach was ganz Besonderes.
Am Fuß des Schlossbergs schieben sich am sonnigen Vormittag Touristenmassen vom Parkplatz durch die Souvenirmeile. Natascha Hann und Thomas Elsner haben schon jetzt keine Lust mehr auf den Märchenrummel.
Nein, wir wollen nicht ins Schloss, wir sind nur auf der Durchreise, wir fahren nach Innsbruck gleich und sind hier vorbeigekommen quasi und dann dachten wir, dann gucken wir uns das von außen mal an und möchten uns nicht mit 5000 anderen Menschen irgendwo anstellen.
8 Wochen nach dem Tod des Märchenkönigs, anno 1886, öffnete Neuschwanstein seine Tore den Besuchern. Heute schleusen Fremdenführer 1,5 Millionen Besucher pro Jahr durch Thron- und Sängersaal. Das Schloss spült jährlich einige Millionen in den bayerischen Staatshaushalt. Doch leidet Neuschwanstein unter dem Massentourismus?
Das neudeutsche Wort Overtourism ist ja zurzeit sehr en vogue und wird auch mit Neuschwanstein in Verbindung gebracht.
Jürgen Schmude, Tourismusforscher an der Ludwig-Maximilians-Universität München, kennt die Debatten um europäische Hochburgen des Fremdenverkehrs.
An bestimmten Tagen, zu bestimmten Stunden ist die Belastung für Neuschwanstein sicherlich extrem hoch.
Die Bausubstanz und die Kunstwerke im Schloss leiden unter den Massen. Treppenstufen nutzen sich ab, die Luftfeuchtigkeit zersetzt die Farben. Doch auch die Wege um das Schloss herum sind gut besucht. Ein wichtiger Spot, die eiserne Marienbrücke über der Pöllertschlucht, von der man das Schloss in seiner ganzen Breite bestaunen und fotografieren kann. Geyshoff, Mitte 30, aus Chicago, ist schon das zweite Mal hier oben. Wir waren schon gestern Abend da, aber so ist es jetzt viel schöner, mit dem Licht von Süden. Geyshoff will für seinen Reiseblog Gindian Traveler auf Instagram professionelle Fotos. Die macht ein Fotograf, den er in seiner Airbnb-Wohnung kennengelernt hat. Geyshoff ist Teil einer neuen Form von Tourismus. Jürgen Schmude.
Social Media hat einen unwahrscheinlichen Einfluss auf den Tourismus und ist letztendlich auch nicht der einzige, aber einer der Treiber für Overtourism. Weil Touristen verhalten sich oft wie Lemminge. Wenn da der Influencer das entsprechende Foto platziert, dann versucht man unter Umständen genau dieses Foto in derselben Position nachzustellen, wie das über die sozialen Medien schon transportiert worden ist.
Die Marienbrücke hat einen automatischen Zähler. Bei 328 Touristen sperrt ein Sicherheitsmann den Zugang ab, was hin und wieder vorkommt. Der Tourismusexperte Jürgen Schmude lobt die Besuchersteuerung, die das Schloss vor allem mit dem Online-Ticketverkauf betreibt.
Die Organisation ist einfach hervorragend. Stellen Sie sich vor, diese Touristenströme kämen alle ohne Vorbuchung und wollten spontan Karten kaufen. So weiß ich genau, wann mein Slot ist. Das kann man natürlich auch negativ sehen, weil eine gewisse Spontanität verloren geht.
Dem durchreisenden Spontanbesucher Thomas Elsner bleibt da nur die Schlange unten am Kassenhäuschen.
Wenn ich hier diese Schlangen sehe und hier dieses abgefertigte Next Entrance hier, not before 2 o'clock, und es ist jetzt gerade mal 12 Uhr, 2 Stunden warten, um da mal kurz durchgeschleust zu werden. Also da fühlt man, dass einem das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und das ist genau das, was ich nicht mag.
Genervte Touristen am Schloss Neuschwanstein, Tobias Krone berichtete. Die Privatschulen in Sachsen-Anhalt drohen dem Land mit einer Klagewelle. Warum? Das erfahren Sie gleich bei meiner Kollegin Thekla Jahn in der Sendung Campus und Karriere. Das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören.